So, wir sind wieder beim Kickbook Podcast und diesmal ist Janina Neumann bei uns zu Gast. Hi Janina, schön, dass du bei uns bist.
Hi, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Danke.
Jetzt wollen wahrscheinlich alle wissen, wer bist du eigentlich? Wer bist du eigentlich?
Das frage ich mich auch manchmal. Ich bin Janina und ich bin Jugendpastorin oder Jugendreferentin, je nach Denomination heißt das anders, in einer Freikirche in Solingen und das auch schon seit 7 Jahren. Mhm. Ja, genau. Ich bin außerdem Studierende der sozialen Arbeit, das mache ich berufsbegleitend und genau. Sehr feministisch und aktivistisch unterwegs.
Ich glaube, da sind wir auch schon beim Thema. Wie geht das denn zusammen? Also bei so einem patriarchal geprägten System wie die Kirche oder wie die Bibel allgemein als Feministin? Also das, ich glaube, das war auch das Erste, was ich dich gefragt habe, als wir uns kennengelernt haben. So, sag mal, wie? Mhm.
Da bist du auch gar nicht die Erste, weil ich würde sagen, das ist das, was mir meistens begegnet, wenn ich sage, dass ich Jugendpastorin bin. Ist die erste Reaktion, aber warum? Also in der, oder, hä, wie kann das denn bei dir sein? Also meine beste Freundin hat mich das vor 2, 3 Jahren schon mal gefragt und war ganz irritiert. Ja, nee, ich muss dich das jetzt mal gefragt haben. Ich weiß, dass du Christin bist, schon seitdem wir uns kennen, weil ich christlich sozialisiert aufgewachsen bin, in einem kleinen Kuhdorf in Mittelhessen. Und dann hat sie gemeint, aber du bist doch Feministin, wie geht das denn überein? Und das Schöne ist, in meinem Studium der evangelischen Theologie habe ich sehr, sehr viel auch in der Bibel gelernt. Es gibt auch eine feministische Theologieströmung oder auch eine sehr progressive Theologie, die man machen kann, in der man viele Dinge entdeckt in der Bibel, die sehr, sehr feministisch sind. Also für unsere heutigen Verhältnisse wirkt auch da einiges immer noch sehr patriarchal und unterdrückend. Also das muss man mit dazu sagen. Aber alleine, dass zum Beispiel im Stammbaum Jesu, im Matthäus-Evangelium, Frauen genannt wurden, ist ein Novum. Das gab es damals nicht. Es war immer Mann X zeugte Mann Y, zeugte Mann Z und so weiter. Mhm. Und Maria durchbricht das nochmal, indem dort nicht mehr stand, durch Josef gezeugt, sondern von Maria geboren. Oh. Das ist ein komplettes Novum gewesen. Das gab es, das war eigentlich... Das war fatal, könnte man fast sagen. Okay. Genau, von daher finde ich, sind da viele, viele Sachen, alleine, dass in dem Stammbaum, der da beschrieben wird, von Jesus Frauen drin vorkommen, die aus anderen Völkern kommen. Es ist unfassbar sozusagen, also auf der Ebene inklusiv. Und dass dort Frauen vorkommen, die, weiß ich nicht, die, ja, die jetzt auch keine klassische, so heilige Familie darstellen, sondern durch andere, ja, also wir haben Tamar, Rahab, Ruth und die Frau des Uriah, also Bathseba, die ja von David vergewaltigt wurde und einem anderen Mann gestohlen wurde, in großen Anführungszeichen. Genau, das war jetzt Inzestinszenierungen, Prostitution, Ehebruch, alles dabei. Und aus dieser Linie kommt der Messias, kommt der Retter. Und das finde ich doch schon ziemlich feministisch, ehrlicherweise. Und da bin ich noch lange nicht bei dem Umgang Jesu mit Frauen, was auch, wo ich nochmal einen ganz eigenen Podcast zu machen könnte.
Das wäre nämlich auch meine Frage gewesen für dich. Was ist denn so dein Spezial- oder Fachgebiet, worüber du wirklich auch einen ganzen Podcast füllen könntest? Also ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich so ein Thema ist, weil sowas ist ja nicht allgemein bekannt und sowas lernt man auch nicht in der Sonntagsschule. Ja. Zumindest habe ich es nicht in der Sonntagsschule gelernt, was schade ist, weil ich glaube, da findet man sich als Frau wieder einfach.
Ja, richtig. Ich würde sagen, das ist natürlich auch relativ jung noch, wenn wir überhaupt von der feministischen Bewegung denken, wann die gestartet hat. Wenn wir jetzt 10er, 20er und dann halt in den 60ern nochmal. Das klingt jetzt so dumm, aber es braucht so lange, bis sowas dann auch in Kirche ankommt oder als solches anerkannt wird. Ich glaube, das Thema, worüber ich sehr, sehr viel sprechen kann, ist auf jeden Fall, also ich finde, wenn man Feminismus sagt, muss man auch Intersektionalität sagen, also intersektionaler Feminismus und wie das mit der Bibel einhergeht. Ich beschäftige mich auch viel mit Macht und geistlichem Missbrauch. Das sind auch Dinge, die ja qua Institution gefährdend mit dazukommen können. Und wir haben das in den letzten Jahren vielfach gesehen in der katholischen Kirche, in der evangelischen Kirche und auch in Freikirchen. Und dass darüber aufgeklärt wird, Schutz und Prävention gegenüber Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen, das ist so. Ich glaube, darüber könnte ich ewig und drei Tage reden.
Sehr, sehr interessant. Das betrifft uns alle. Eckst du als Theologin an? Also ich könnte mir vorstellen, dass du nicht jeder Mann, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, als Freund hast, wenn du mit sowas rausgehst, oder?
Nein, also okay. Ja, also nein. Ich okay. Du hast mir die Sachen sehr, sehr ausführlich, das habe ich sehr gefeiert, by the way, die Fragen geschickt und ich bin sehr dankbar darum. Und ich finde das so lustig, weil ich habe hier aufgeschrieben, ich ecke damit nicht an, wenn ich jetzt zum Beispiel zum CrossFit gehe und dort Sport mache. Da ist Erstaunen und ah krass, wie kann das sein? Das ist ja völlig interessant. Aber warte mal, krass, du bist ja gar nicht homophob. Wie geht denn das?
Oh Gott.
Ja, genau. Und ich und ich stehe da und denke, und es tut mir so leid, weil ich weiß, diese Menschen haben diese Erfahrung gemacht. Sonst kommt so eine Aussage nicht. Das sagt man ja nicht einfach mal eben so.
Schlimm.
Genau. Also nein, da ist positive Überraschung, weil ich als Feministin und LGBTQIA-Ally einstehe. Das wird positiv wahrgenommen, bis einfach neutral. Ach so, ja, dann ist das halt dein Job. Ich arbeite bei der Volksbank, ich arbeite im Rewe, ich arbeite, weiß ich, in einem Buchladen. Ja. So, das ist so schön, dass es halt dann einer von vielen Berufen ist, in a way. Genau, und ich würde sagen, wo ich aber sehr stark anecke, ist tatsächlich viel auf den Leitungsebenen, vor allen Dingen jetzt in der Freikirche, in der ich arbeite. Genau, das wird nicht nur positiv gesehen und vor allen Dingen von Evangelikalen und ich würde auch sagen, sich rechtspopulistisch bedienenden Menschen. Soll ich es ein bisschen höher machen?
Nee, ich hatte gerade das Gefühl, dass es so einen kleinen Wackelkontakt gibt, aber das werden wir gleich später in der Aufnahme hören, ob es einen Wackelkontakt gab oder nicht, weil du auf einmal aus meinem Kopfhörer verschwunden warst.
Okay.
Entschuldige für die Unterbrechung. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte nur, dass die Aufnahme gut läuft.
Ja, kein Problem.
Also das heißt, es ist ortsbezogen und je nachdem, wo du dich aufhältst und wen du da begegnest.
Oh, jetzt höre ich uns beide gar nicht mehr.
Gar nicht mehr? Jetzt hörst du uns gar nicht mehr. Okay, wir hoffen einfach, dass die Aufnahme trotzdem läuft, weil hier ist alles angezeigt und alles läuft eigentlich
ganz normal. Sehr gut, dann machen wir einfach weiter so wie immer.
Wir werden es einfach ganz klassisch überspielen und versuchen einfach weiterzumachen.
Ja.
Während ich nochmal alle Stecker überprüfe.
Ja. Also kurz, die kurze Antwort ist, im alltäglichen Kontext nein, da erlebe ich keine Aneckung. In meinem freikirchlichen Kontext sehr stark. In meiner Ortsgemeinde tatsächlich weniger. Ich liebe meine Gemeinde. Ich liebe vor allen Dingen die Teens und Jugendlichen, mit denen ich zusammenarbeiten darf. Mhm. Das ist ein wahnsinniges Privileg. Mhm. Genau. Aber ich würde sagen, auf vielen Leitungsebenen, vor allen Dingen aus evangelikalen Kreisen und Menschen, die sich rechtspopulistische Narrative bedienen, was manchmal wirklich einfach synonym verwendet werden kann, leider. Genau, da ist es auf jeden Fall so, dass ich damit anecke und dass mir sowohl mein Sprachrecht als Frau abgesprochen wird, als auch überhaupt.
Extrem.
Ja, genau, und das ist aber normal. Also ich muss das tagtäglich aushalten. Das ist tatsächlich einfach normal in dem Kontext. Und es wird aber nicht ausgehalten, dass ich eine progressive Theologin bin, die sagt, also als Beispiel, Intersektionalität ist wichtig. Mhm. Queere Menschen sind hier willkommen. Mhm. Genau.
Musst du dich, also dann erübrigt sich die Frage ja eigentlich, ob du dich einschränken musst bei Themen und Aussagen oder irgendwie auf die Zunge beißen musst. Aber wenn du sagst, dass du das täglich erlebst, ist es dann einfach so, dass du dann vorsichtig erstmal umgehst oder dass du sagst, nein, ich bin, wer ich bin und ich sage das, was ich glaube und das, was ich denke und es ist mir egal, Oder wie bist du da drauf? Also, dass du dann eher so sagst, so von wegen, ah, okay, ich bin jetzt bei denen und denen, da sollte ich vielleicht das Thema nicht ansprechen.
Ich würde sagen, ich kontextualisiere die Dinge, die ich sage oder wie ich sie sage, sehr. Ich würde aber mal unterstellen, dass das viele Menschen machen, je nach Raum und je nach Sicherheit, die dieser Raum auch birgt. Ich sage jetzt mittlerweile mehr, was ich denke, und habe eine im positiven Sinne eine kürzere Zündschnur, zu den Dingen zu stehen, zu denen ich stehe. Also ich würde sagen, vorher habe ich viel mich angepasst und das versucht über, dann schlucke ich es halt nochmal runter, passt schon, ist schon okay. Und vielleicht kriege ich es über noch mehr Nettigkeit, also wie ich als meine Sozialisation als Frau das wahrnehme, sei das brave Mädchen, sei lieb und passt dich dem an. Und mittlerweile ist meine Zündschnur da nicht mehr vorhanden, so gut wie nicht mehr. Ich würde sagen, ich passe das an, wenn ich weiß, ich rede mit Teenagern und Jugendlichen, weil es meine Verantwortung ist, gut mit denen umzugehen und denen selber denken und selber glauben beizubringen oder nahezubringen. Das sehe ich als meinen Job an. Es ist aber nicht mein Job, denen zu sagen, was richtig und was falsch ist. Das müssen sie am Ende des Tages selber rausfinden. Und ich sage denen sehr, sehr klar, was meine Meinung ist oder was meine Haltung ist, und mache ihnen aber auch eine Bandbreite auf, dass es verschiedene andere Haltungen gibt. Das gehört zum Erwachsenwerden mit dazu, zum Bildungsauftrag. Und genau, natürlich stehe ich aber, was jetzt Konversation mit erwachsenen Menschen angeht, da bin ich sehr, sehr klar. Das habe ich mir abgewöhnt, das People-Pleasing.
Ich wollte gerade sagen, das klingt sehr nach People-Pleasing und dass du dann einfach sagst, ne, mache ich nicht mehr. Ich bin, wer ich bin, und entweder you can deal with it oder auch nicht.
Das kostet zu viel.
Ja, klar. Sich dann ständig zu verstellen. Wenn du jetzt jemanden treffen würdest, der da sehr offen dir zugewandt ist und auch dem Thema Feminismus, was würdest du der Person für eine Literatur empfehlen? Also wir haben ja selbst viele Sachen gelesen, aber womit würdest du dann eine Person jetzt ausrüsten, ohne sie zu überfordern? Also ich glaube, Tara Louise Widmer, damit würden wir wahrscheinlich nicht direkt anfangen.
Naja.
Kommt wahrscheinlich auf die Person an. Aber was wäre denn dein erstes Buch, das du einer Person empfehlen würdest, ohne sie jetzt komplett zu überfordern, sondern erstmal so einen seichten Einstieg?
Ja, ich habe das mal in zwei, sage ich mal, Welten, in Anführungszeichen, kategorisiert. Einmal Menschen, die sich im christlichen Kontext bewegen oder im biblischen Kontext, wie auch immer man das nennen möchte. Und dann jetzt rein Sachbücher oder Biografien zu Feminismus generell. Ja. Ich habe hier zwei große Stapel mitgebracht, weil
sehr gut.
Mein Bücherstapel wächst auch immer noch.
Sehr gut.
Ich habe einmal Unlearn Patriarchy 1 und 2 mitgebracht.
Okay.
Das ist ein Sammelsurium von verschiedenen AutorInnen und Essays geschrieben haben zu ganz, ganz vielen verschiedenen Themen. Emilia Roark ist zum Beispiel mit dabei, Theresa Bücker. Das ist halt sowohl als auch, weil dort auch, also da sind sowohl kirchliche Personen drinne, die aus ihrem Kontext schreiben, als auch, wie gesagt, AktivistInnen wie Emilia Roark und viele andere.
Ich hatte mir schon gedacht, dass du es mitbringst, deswegen hatte ich es jetzt nicht mitgebracht. Also für diejenigen, die es auf Social Media sehen, Janina hält es auch gerade nochmal in die Kamera, Unlearn Patriarchy 1 und 2. Und sehr, sehr gute Bücher und ein guter Einstieg. Ich gebe dir da absolut recht.
Genau, dann habe ich noch für die frommen Personen unter Ihnen und euch, habe ich das Buch von Mira Ungewitter mitgebracht, Gott ist Feminist. Dort beschreibt sie ihr Leben mit Eva, Maria und Lady Gaga. Okay. Also einfach aus einer Innenperspektive einer baptistischen Theologin, beschreibt sie, wie sie ihr Leben wahrnimmt und patriarchale Strukturen, sowohl in Kirche als auch in Privatleben und Sozialisation. Weil christliche Sozialisation ist auch durchtränkt von vielen patriarchalen Strukturen.
Ja.
Des Weiteren Thema Intersektionalität, wie ist Jesus weiß geworden,
oh ja,
von Sarah Wetscherer.
Ja.
Fantastische Autorin und Theologin. Mhm. Wirklich, ich habe einmal durfte ich einen Workshop mit ihr gemeinsam machen. Oh. Also ich habe sie eingeladen und verschiedene andere Menschen, die dann kamen. Das war ganz, ganz famos. Große Empfehlung an der Stelle. Sie hat auch, weil es quasi ähnlich aussieht wie die Unlearned Patriarchy,
ja,
hat sie ein Buch mit herausgegeben, Gemeinsam anders.
Ja.
Dort werden auch viele Themen besprochen, die für eine gerechtere Kirche und eine vielfältigere Zukunft der Kirche werben.
Mhm.
Also ganz viele spannende AutorInnen auch da. Genau, Judy Bailey ist vielleicht manchen ein Begriff. Oder Theo Schenkel, Julia Schönbeck, Detlef Zander, ganz viele wichtige Stimmen in der Kirche.
Du hast es schon gesagt, also Feministen können nicht nur Frauen sein. Vielleicht diejenigen, die sich auch erst jetzt mit diesem Thema auseinandersetzen oder vielleicht auch durch den Podcast. Also Feministen können auch Männer sein und sind auch auf jeden Fall Männer dabei. Weil was heißt denn eigentlich Feminist sein? Es ist ja nicht dieses, wir wollen jetzt die Männer irgendwie unterdrücken oder so. Das ist es ja ganz und gar nicht. Darum geht es ja gar nicht.
Ja, und ich finde, das ist so wichtig, weil Feminismus wird ja ganz oft, das sind Frauen, die Männer hassen.
Ja,
das ist dieses Klischee und ich bin es so, so leid und ich bin es so, so müde, weil Feminismus einfach sagt, wir möchten, dass alle Menschen, egal was für ein Mensch, mit welchen Attributen oder Eigenschaften oder sonst irgendwas, gleichberechtigt ist mit allen anderen Menschen.
Ja, korrekt.
Punkt, aus, Ende.
Mhm.
Und natürlich ist es vom Wording her, das verstehe ich ein Stück weit, irreführend, weil Feminismus halt sagt, aber dann geht es ja nur um Frauen, weil da steht ja feminin drin. So, ich glaube, das ist so irgendwie so der Weg, den man da kognitiv macht.
Mhm.
Und das dachte ich früher auch, weil ich noch am Anfang meines Studiums gesagt habe, boah, Gott sei Dank studiere ich mit so vielen Männern zusammen, weil das wäre so ein Zickenkrieg gewesen, hätte ich irgendwas mit Sozialpädagogik gemacht, dann wären ja nur Frauen da gewesen.
Mhm.
Ich hatte so viel internalisierten Frauenhass in mir.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Hört sich
ganz schlimm an. Ja, und ich bin so dankbar. Ich hatte eine Kommilitonin, mittlerweile hochgeschätzte Kollegin, die mir während des Studiums Feminismus beigebracht hat.
Mhm.
Und sie hat es so positiv vorgemacht und es hat mich positiv zum Denken gebracht und das will ich nie missen wollen.
Was war denn dein erstes Buch, wenn wir schon dabei sind? Also dein erstes Buch zum Feminismus, war das auch Unlearned Patriarchy? Oder?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich glaube…
Also du konntest dich jetzt nicht auf die Frage vorbereiten, aber das war jetzt eine Frage, die mir auf der Zunge brennt. Also was war Janinas erstes?
Sehr gute Frage. Ich glaube, das sind… Ich darauf gekommen bin ich durch Alice Hastes und durch Tupoka Ogette, weil, genau, wie gesagt, Feminismus ist intersektional und durch ihre Bücher habe ich so viel darüber gelernt, genau, einen Blick über meinen privilegierten Tellerrand hinaus zu bekommen und gleichzeitig dann auch gelernt, ach warte mal, das hört ja gar nicht bei Rassismus auf, weil das Frauen sind, Aktivistinnen, Autorinnen, die sich damit mit dem Thema Rassismus oder Rassismuskritik viel mehr beschäftigen und den Fingern die Wunde legen im positivsten Sinne und im wichtigsten Sinne. Und ich dann gemerkt habe, warte mal, da gehört ja dann auch irgendwie mit dazu, dass nicht dass Frauen die gleichen Rechte haben. Das haben sie sehr positiv auch mit erwähnt oder das kam so mit dazu. Dann bin ich über Luisa Dellert und Tara Louise Witwer, die ja auch Autorinnen und Influencerinnen und Aktivistinnen sind, daran gekommen und dann über Sorry Aber und Drama Queen und genau, dann halt eben auch das Buch Nemesis Töchter. Das muss ich einmal
Nemesis
erwähnen.
Ja. Also mich hat es zum Weinen, zum Fluchen gebracht.
Ja.
Es ist ein sehr, sehr gutes Buch und Tara hat da wieder einige wunde Punkte aufgerieben. Ein sehr, sehr gutes Buch, eine gute Buchempfehlung.
Ja.
Ja, also super, super spannend. Finde ich jetzt die Überleitung eigentlich ein bisschen schwer, aber vielleicht probieren wir es trotzdem. Also wir kommen jetzt vom Feminismus wieder eher zu den Redewendungen im Alltag und die eine christliche oder biblische, theologischen Hintergrund haben. Also wir sind ja ein christlich geprägtes Land mit den ganzen Feiertagen und vor allen Dingen mit Ostern, einem christlichen Hochfest, auf das wir gerade wirklich in großen Schritten zusteuern. Also wir sehen ja in den Märkten jetzt schon überall die Osterhasis ja. und die Küken und die Deko. Lämmer. Ja, den ganzen Dekokram. Und wir hatten uns auch überlegt, was sind denn eigentlich solche Redewendungen, die wir auch im Alltag haben und die wir praktisch so rausplappern und wo wir gar nicht mehr darüber nachdenken, was für einen Hintergrund haben die eigentlich? Und ich war selber sehr überrascht. Du hast mir dann auch noch ein paar Sachen geschickt, wo ich mir dachte so von wegen, ey, ja natürlich, ne, so ah, das. Und vielleicht steigen wir da einfach mal ein. Wenn wir dann mal mit das A und O anfangen. was das Alpha und Omega, also ja. Anfang und Ende bedeutet. Und darüber macht man sich gar nicht so, ne, also das ist das A und O, das ist einfach wichtig, das ist, ja. das muss dabei sein. Mhm. Aber dass es auch Allmacht heißt.
Ja.
Ne? Also wäre ich gar nicht, also klar, natürlich, aber dass es diesen biblischen Hintergrund hat.
Das ist ein Begriff, der ja aus der Offenbarung geprägt ist,
ja.
in dem Jesus sich selber beschreibt und sagt, ich bin das ist der Anfang und das Ende, das Alpha und das Omega. Genau, und damit halt sagt, ich bin alles in allem, zu allem und fertig. Sozusagen. So alles, was sein muss und alles, was jemals da war und ist, das, da bin ich drinne. Das ist Offenbarung 21, Vers 6, für alle, die es nachlesen wollen.
Die Offenbarung, die kommt bei uns in den Notizen häufiger vor.
Ja, habe ich auch gesehen. Offenbarung.
Ja, die scheint wirklich bei uns im Sprachgebrauch wirklich Eindruck hinterlassen zu lassen. Zum Beispiel auch das nächste. Du bist mir ein Buch mit 7 Siegeln.
Ja.
Du bist rätselhaft, du bist einfach irgendwie unverständlich, so rätselhaft verschlossen. So.
Ja.
Aber wo kommt es eigentlich her? Auch wieder aus der Johannes-Offenbarung,
genau.
aus der Bibel. Und ich habe da auch nochmal drüber nachgedacht, weil es uneins war, ob es ein Buch oder eine Rolle war. Und ich meine, als Buchbinderin ist es ja für mich auch ein bisschen interessant. Ne? Der Kodex, das Buch, kam ja zu einer gewissen Zeit erst auf. Mhm. Und davor, ich könnte mir vorstellen, waren es eher die Rollen.
Ja. Ja.
Was sagst du dazu? Was meinst du? Also so aus dem geschichtlichen Hintergrund.
So Stegreif.
Nein, aber weil es, wie gesagt, beides gesagt wurde. Also entweder ist es die Rolle oder das Buch. Ja. Und das Lamm, was ja Jesus zeigt, das ist als das Lamm, das als einzigstes würdig ist, diese 7 Siegeln zu öffnen. Mhm. Und was dann passiert eigentlich? Mhm. Was passiert dann? Ich meine, in der Johannes-Offenbarung, dann kommt die Apokalypse.
Richtig. Genau, also Offenbarung ist ja das, in Anführungszeichen, letzte Buch der Bibel. Also nach der Kanonisierung wurde das zum Schluss gepackt, um zu sagen, so wird das Ende der Welt aussehen. Das wird am Ende aller Dinge quasi passieren, deswegen dieses Alpha und Omega, wenn dann alles zu Ende und fertig ist. Und das Buch mit 7 Siegeln ist sozusagen dieses und ich hoffe, mein neutestamentlicher Prof hört jetzt, hat Gnade mit mir. Aus meiner Erinnerung ist es der Take zu sagen, das ist das Buch des Lebens, in dem diejenigen drinne enthalten sind, also in dem beschrieben wird, wer mit ins Himmelreich kommt. Und dann wird darüber nochmal ein Riesen, es gibt 1000 theologische Strömungen dazu, also vor allen Dingen zu Apokalypse. Und wir hatten das erst, letztes Jahr war das, ne, dass Menschen gesagt haben, dass die Entrückung stattfindet,
ja.
was eigentlich auch gar kein biblisches Bild ist, weil das so nicht vorkommt, aber dass da irgendwo aus einer Stelle, oh, das weiß ich jetzt gerade nicht mehr, wo das steht, irgendwo rausgefischt wurde, dass es eine Entrückung gäbe. Mhm. Also Menschen haben sich schon seit immer damit, mit dem Ende der Welt sozusagen beschäftigt und das ist die christlich-biblische Variante oder das, was über die Tradition gekommen ist, dass es darum geht. Aber ich bin auch nicht die krasseste Johannes-Offenbarung-Exegetin.
Okay.
Da möchte ich gerne an KollegInnen verweisen.
Nein, also ich möchte dich darauf nicht festnageln. es war nur einfach sehr interessant und ich nutze jetzt einfach nur die Zeit, um um so viel Information aus dir rauszupressen, wie das nur geht. Weil
wie es ich
ist,
habe.
Es ist, ja, genau. Wie du hast. So, dann habe ich noch eins rausgefunden. Und zwar, das ist ein Ding, David gegen Goliath. Also, ne, also wenn wir jetzt mal an, ich weiß nicht, eine Sportart denken, Fußball oder so. Ne, also eine schwache Mannschaft oder so, die gegen eine starke Mannschaft spielt. Das ist ein Spiel David gegen Goliath. Mhm. Ja, wir kennen es alle, ne? Der Sieg des Schwachen über den Starken durch den Glauben und das Vertrauen auf Gott. Ja. Sozusagen habe ich das rausgefiltert, was sehr, sehr interessant ist, weil David ist ja wirklich, war er Hirte? Er war Hirte, ne? Und hatte dann nur seine Stein...
Der Jüngste, genau, in der Familie.
Der Kleinste, ne? Hatte wirklich nur seine Steinschleuder in der... oder beziehungsweise seine Steinschleuder dabei und stand dann halt diesem Riesen, diesen wirklich übermächtigen Gegner gegenüber und konnte durch seine List und durch sein Vertrauen praktisch gewinnen. Mhm. Also auch total interessant und dass wir das heute noch benutzen und auch so ein bisschen vergessen, dass es auch so einen biblischen Hintergrund hat, ist auch total interessant.
Komplett, und vor allen Dingen an der Stelle geht es ja auch darum, dass Gott derjenige ist, der David erwählt hat. Also er lässt Samuel ihn auswählen, also geht ja die ganzen Brüder durch und sagt, das ist der Älteste, das ist der Zweite, der kann das, und dann wird irgendwie so alles aufgezählt, was die ganzen Söhne da halt irgendwie können und wie die aussehen und dann, ne? Und dann ist so, dann fragt Samuel so, ja, aber du hast auch noch einen Sohn, ja, das ist ein Hirtenjunge, der ist auf dem Feld, so. Der ist zwar hübsch, das finde ich so lustig, weil er war schön.
Okay.
Also er war wohl ein hübscher Mensch und genau, der wurde dann ausgewählt. Und was das so ein bisschen verdeutlicht, vor allen Dingen zu der alttestamentlichen Zeit, ist, dass eben Menschen sich nicht auf ihr eigenes Vermögen verlassen sollen. Nicht auf, der ist groß und breit gebaut und der hat so und so viel Geld oder Vermögen oder vermag so und so viele Dinge. Mhm. Sondern alleine, dass Gott auserwählt und dass er sagt, das ist der Mensch, den hier. Und ihr werdet schon noch sehen, was ich durch diesen Menschen vermag. Und dann dadurch gleichzeitig aber auch hervorhebt, ja, das ist jetzt kein riesig starker Mensch. Das muss er auch gar nicht sein. Und das finde ich eigentlich ganz schön.
Ich finde das Bild, diese Überlegenheit eines Gegners, der dir vermeintlich übermächtig ist. Weil wenn man jetzt in einem Kampf wäre oder so, dann würde man ja gleiche Gegner auswählen, damit es wirklich
fair ist,
ne? Mhm. Und das wird da ja überhaupt gar nicht gemacht. Aber weil David ja klein und schön ist, aber wirklich mit seiner Steinschleuder und mit dem Wissen, was er hat und mit dem Vertrauen, dass er wirklich gewinnen kann. Und das sollte vielleicht auch dann anderen Menschen auch vielleicht im Alltag so ein bisschen den Rücken stärken. Mhm. So, es ist nicht immer, du musst nicht immer der starke
Performer.
Genau.
Alpha Bro.
Ja, genau. Ne? Also es ist nicht nötig.
Ja, ja, genau.
Okay. Oh, jetzt haben wir Auge um Auge, Zahn.
Ich habe deine Notizen komplett zerfüllt, möchte ich sagen.
Bitte, absolut. Du bist die Theologin, auf jeden Fall.
Genau, das fand ich nämlich so schön, apropos Gottvertrauen und Thema Gerechtigkeit und dass es um Gott geht. Diese Stelle Auge um Auge, Zahn um Zahn wird ja ganz oft genutzt, um zu sagen, damit rechtfertige ich jetzt meine Selbstjustiz und dass ich selber mir Gerechtigkeit verschaffe und wie du mir, so ich dir und jetzt hau ich dir auf die Nase. Was ja aber gar nicht der Fall ist, das steht in 2. Mose 21, Vers 24. Das ist eine so der Gesetzgebung, damals könnte man formulieren. Entsteht ein dauernder Schaden, so sollst du geben Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Wunde um Wunde, Beule um Beule. Und das ist eine Talionsformel, die eben genau nicht danach spricht, dass man Rache oder Selbstjustiz ausüben soll, sondern sie hebt eher ein Gesetz auf, was vorher galt oder erneuert ist, und sagt, in 1. Mose 4 ging es immer darum, dass es um ein Siebenfaches erstattet wurde. Also, oh, ja genau, wenn du mir jetzt 1 Euro klaust, dann genau, kriege ich 7 Euro von dir zurück. Mhm. So.
Schadensersatz.
Ja, genau, richtig. Okay. So, dass es immer um ein Siebenfaches ist. Das heißt, das ist eigentlich eine Aufhebung des Ganzen und sagt, also es ist eine Art, das auszulegen, das möchte ich mit dazu sagen, weil es gibt viele TheologInnen und alle legen das anders. Ja, nur dass es einmal alle gehört haben. genau, und das ist eine der Deutungen. Dann auch zu sagen, das hebt es auf und sagt nicht, na, du darfst nicht einfach hingehen und jetzt hier dir alles nehmen, was du möchtest, sondern nur das, was dem zusteht. Und auch in den alten rabbinischen Arten von Gericht war es nicht gang und gäbe eigentlich, oder in den meisten, dass es tatsächlich um körperliche Dinge ging, also dieses Wort wörtliche Auge um Auge, sondern dass es meistens finanziell geregelt wurde. Wenn zum Beispiel jemanden arbeitsunfähig geprügelt hat, musste der für dessen Lebensunterhalt aufkommen.
Macht Sinn.
Ja, absolut. Genau. Und das heißt halt nicht so, und dann kriegst du doch dessen, weiß ich nicht, Erbe und den Hof und alles, sondern einfach nur das, was fehlt, 1:1. Und Jesus vertieft es ja dann nochmal. Da sind wir in Matthäus 5, Vers 38 bis 39, wo er sagt, ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, leistet dem, der euch etwas Böses antut, keinen Widerstand, sondern wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halte ihm auch die andere hin.
Das ist interessant. Was hat es damit zu tun? Weil das ist dann ja auch wieder ein Satz, den man ja auch oft dann, ne, so halt ihm dann auch die andere Wange hin. Yeah. Was hat es damit zu tun?
Wie würdest du es denn verstehen, wenn du es einfach so hörst? Was würdest du denken, was will der Autor dir damit sagen?
Also ich würde jetzt, ohne natürlich auf meine Notizen zu gucken, ich würde jetzt einfach sagen, so von wegen, okay, werde ich nicht. Ne? Halte einfach auch die andere, halt aus, genau. Ja. Ne? Halte durch, so in diesem Sinne.
Ja, genau. Und ich, also das klingt so blöd, aber bis ich studiert habe, habe ich das immer so gelesen und dachte so, ach so, ja, dann muss ich halt noch mehr Thema weibliche Sozialisation, halt dich hin, halte aus, sei leise. Und wenn dir jemand Unrecht tut, dann musst du Verständnis dafür haben. Und dann, dann sag lieber, komm, ja, dann hier auch noch die andere. Das sagt Jesus tatsächlich gar nicht. Und deswegen ist es so unfassbar wichtig, wenn man biblische Texte liest, zu wissen, aus welchem Kontext, aus welchem kulturellen Kontext sie kommen. Es ist so.
Aus welcher Zeit?
Ja, es ist so wichtig, wenn wir da historisch-kritisch nicht dran gehen. Das ist super gefährlich. Mhm. Oder kann sehr kritisch enden. Was es nämlich bedeutet, ist, dass Jesus sagt, es gab verschiedene Arten, jemanden zu schlagen. Die haben verschiedene Dinge symbolisiert. Das ist für mich voll unintuitiv, weil ich keine Menschen schlage. Aber
nicht.
Es gab, tatsächlich nicht. Genau, es gab die Variante, quasi mit der Handinnenfläche zu schlagen. Das bedeutet, du bist mir ebenbürtig und ich gebe dir sozusagen einen ebenbürtigen Schlag.
Okay.
Ja, warum? Also, ich finde es auch, ich bin Pazifistin, mit mir macht das nichts.
Okay.
Genau, und eine andere Variante war aber, das war die totale soziale Degradierung, mit der Rückhand auf die rechte Wange zu schlagen. Also muss man die linke Hand nehmen und dann auf die rechte Wange. Ist das richtig rum?
Doch, ja. Für die Zuhörer, Janina versucht gerade mit beiden Händen zu gucken, wie man am besten
man schlägt.
Menschen schlägt als
Toll.
Pazifistin.
Oh, wow, okay. Ja, nee, das wird eine gute Rezension für mich. Naja.
Auf jeden Fall.
Nein, genau.
Alle laufen bitte hin und machen eine gute Rezension für Janina, bitte.
So, und bitte schlagt euch nicht, danke. Probiert es nicht zu Hause aus. Aber jedenfalls mit der linken Hand, mit der Rückhand auf die rechte Wange zu schlagen, hieß, du bist sozial jetzt komplett am Ende, du bist degradiert bis an den Boden. Also eine höhere Form in dieser Art der Auseinandersetzung von Diffamierung gab es damals nicht. Es war entehrend. Und Jesus sagt, das ist so spannend, wenn er nämlich jetzt sagt, jetzt halte die andere Wange hin, dann würde das bedeuten, er hätte ja dann mit der linken Hand geschlagen, er müsste jetzt nochmal ausholen, mit der Hand Innenfläche schlagen. Und das würde wiederum bedeuten, erstens, das ist einfach nur ein gewalttätiger Idiot oder Idiotin, der oder die das macht, was tatsächlich total geächtet wurde damals. Also alleine nur brutal und gewalttätig zu sein, war nicht anerkannt.
Okay.
Also damit hätte er sich noch weiter untergestellt. Und hätte er dann zugeschlagen, hätte er ja tatsächlich mit der Handinnenfläche,
ja, korrekt,
die Person schlagen müssen, ja, was die Person wieder ebenbürtig gemacht hätte. Und das finde ich fantastisch, ja, dass Jesus nicht sagt, ja, dann gib halt klein bei und lass dich noch mehr prügeln.
Das wurde umgedreht.
Sondern, ja, halte deinen Kopf oben, schlag nicht zurück, aber halte deinen Kopf oben und zeig dieser Person, dass du ebenbürtig bist.
Ah, ja.
Und dass du das nicht mit dir machen lassen musst. Mhm. Finde ich fantastisch.
Ich finde, das sollte auch wirklich dann öfters gelehrt werden. Ne? Also, ja, nicht diese Variante, die wir kennen, ne, sondern wirklich so, wie es eigentlich gemeint ist. Auch mit diesem Kontext im, mhm, Hintergrund, ne, mit dem geschichtlichen, mit dem zeitlichen Hintergrund. Total interessant, finde ich gut.
Ja, ich auch.
Okay, du hast mir auch noch ein paar Sprichwörter gegeben, wo ich mir direkt aufgeschrieben habe, das Splitterbalkenprinzip. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich jetzt noch nicht in meinem Alltag gehört. Was hat es damit auf sich?
Ich könnte mir vorstellen, dass es auch mehr ein Thema ist in der frommeren Szene sozusagen,
okay. Okay.
Weil das schon so eine Geschichte ist oder ein Gleichnis, was auch gelehrt wurde zu sagen, wie kann es sein, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber nicht den Balken, der in deinem eigenen Auge steckt.
Oh.
So nach dem Motto, fällt dir ein, hinzugehen, ja, und den zu judgen,
ja,
und du selber machst genau, also du machst viel schlimmere Dinge, ja, oder machst blöde Dinge, das ist so dieses Splitterbalkenprinzip.
Ah, ja. Kehr vor deiner eigenen Tür.
Ja, genau.
Ah, okay, okay. Mhm. Ja, der Sündenbock. Dritte Buch Mose, Vers 16.
Genau, das war ja damals Tradition, zu sagen, es muss ein Tier oder eine Opferform geben für verschiedene Arten von Sünde. Und Sünde ist quasi alles, was eine Zielverfehlung ist. Also was Beziehungstrennung von Gott bedeutet.
Okay.
Also gar nicht mal nur moralisch aufgeladen, wie wir das heute haben. Das finde ich immer ganz fürchterlich, wenn man dann sagt, ah ja, Sex. Hä? Wow. Wenn man immer dahin kommt. Mhm. Sondern Sünde war viel allumfänglicher gedacht als alles, was irgendwie Beziehung zum Beispiel zerstört. Zwischen Gott und mir, zwischen anderen Menschen und mir und zwischen mir und mir. Mhm. Genau, und dafür gab es eben verschiedene Arten von Sündenböcken. Das war so eine Variante davon, dann zu sagen, wir opfern jetzt das, um Gott milde zu stimmen.
Ah, wir sprechen von einem Tier. Okay,
ganz
entschuldige.
Genau.
Ich habe es nicht gerade, okay.
Genau. Opferlamm zum Beispiel ja auch. Genau, und das, genau, ja, dann ein Ziegenbock zum Beispiel.
Oder ein sowas. Ziegenbock, ja, okay. Weil ich hatte jetzt irgendwie so einen Schemel im Sinn, aber ja, das Tier macht natürlich mehr Sinn, das zu opfern, als ein Schemel.
Ja.
Das macht natürlich mehr Sinn. Okay.
Genau, mhm, ja. Also gibt es ganz viele verschiedene Geschichten auch, ja. Genau, das ganze Alte Testament ist voll davon.
Der Sündenbock.
Da würden wir uns aber, glaube ich, jetzt verrennen.
Okay. Dann die Hiobsbotschaft, wir kennen sie alle, ne? Ja. Die Botschaft, die Hiob bekommen hat, eine sehr, sehr schlechte Nachricht.
Ja.
Was war die Nachricht, die Hiob bekommen hat?
Das ist auch sozusagen, also wie eine Fabel aufgebaut. Mhm. Das heißt, es geht nicht um ein reales Ereignis von Dingen, sondern eher um ein Sinnbild. Es ist wie eine, okay, so eine kleine Geschichte.
Ja.
Danach wurde ja auch so ein bisschen Faust auch unter anderem inspiriert, mhm, sodass Gott sich mit dem Teufel trifft und dann eine Absprache hält, gegenüber wem Hiob loyal sein wird. Mhm. Und der Teufel sagt, natürlich wird er irgendwann klein beigeben und dann ist er dir nicht mehr treu. Und Hiob bleibt aber treu. Trotz aller Dinge, die ihm angetan und genommen werden, es steht so ein bisschen offen, also man kann es unterschiedlich auslegen, ob Gott der Verursacher dieses Übels ist oder dann, also weil er das zulässt oder der Teufel, weil er das mit initiiert und das ja gewinnen will, also so, da kann man auch einmal reinlesen, und Hiobs Botschaft bedeutet dann eben so, dir wird alles genommen, ich weiß, ich habe das irgendwann mal als Artikel gelesen, als diese Flutkatastrophe in Ahrweiler war. Und ich merke immer, sowas, ja, finde ich makaber. Ja, aber da wurde es als Beispiel angewendet, Hiobs Botschaft, weil dann irgendwie, ich glaube, dass die Versicherungen dann nichts übernommen haben und sowas ist dann nochmal eine Hiobs Botschaft von deinem Verlust, den du sowieso hast. Und dann kommt das obendrauf, dass dir nicht geholfen wird, zum Beispiel.
Sehr, sehr passendes Beispiel.
Ja, ja.
Dann hast du jemanden auf Händen tragen. Und da dachte ich erstmal so von wegen, Wirklich? Also, ja. Das, okay, woher kommt es?
Auch aus dem Psalm 91, Vers 11 bis 12. Okay. Und ähnliche Reaktion hatte ich auch, das möchte ich gerade mal kurz anfügen.
Ja.
Wo war das jetzt? Ein Herz und eine Seele sein.
Was?
Ja. Excuse me? Das wusste ich auch nicht, bis ich es gelesen habe, beziehungsweise, also ich habe ja die Bibel einmal durchgelesen und den Part scheinbar überlesen oder habe so hingenommen, ja, das sagt man ja so, also aus meiner 2026 Perspektive auf, okay, das ist dann jetzt so. Apostelgeschichte 4, Vers 32, wo nämlich gelobt wird, dass diese Gemeinde so einen fantastischen Zusammenhalt hat. Aber ich auch dachte, das ist ein biblisches Zitat, dass sich, wenn man sagt, ja, mein Herz und eine Seele, dass sie in allem gemeinschaftlich füreinander und miteinander denken und handeln. Das heißt, jeder ist versorgt, jede bekommt, was sie braucht und so weiter.
Wahnsinn. Also, voll. Ich hab jetzt wirklich viel dazugelernt.
Ja.
Ich auch noch interessant fand, Perlen vor die Säue. Wir haben eins, entschuldige, vielleicht machen wir erst Perlen vor die Säue und dann machen wir nochmal
das Licht oder den Scheffel.
Genau. Woher kommen die Perlen vor die Säue?
Das ist aus einem Gleichnis, was Jesus bringt in der Bergpredigt, indem er nämlich sagt, dass die gute Botschaft, also dass es sein kann, dass Menschen sein Wort hören, aber das halt nicht danach handeln, dass sie das nicht umsetzen. Das ist so ein bisschen ich versuche jetzt mal kurz die Bergpredigt zusammen zu rappen, aber dann zu sagen, das ist wie Perlen vor die Säue, macht das nicht, also guck, wo es sich lohnt, sozusagen. Also da stimmt das Sprichwort in größten Teilen schon, würde ich sagen, für die, wie wir es heute machen. Und sein Licht unter den Scheffel stellen, das kommt aus dieser Stelle, wo Jesus sagt, dass die gute Botschaft von dem neuen Reich, was mit ihm anbricht, für alle sichtbar sein soll. Dass die gute Botschaft, dass er gekommen ist, um Liebe und Rettung in die Welt zu bringen, für alle, dass das von uns weitergetragen werden kann, die das glauben und die davon erfüllt sind. Und das, dann sagt er, ja, aber man stellt ja auch kein Licht unter einen Scheffel, also eine Kerze, weil dann geht die halt aus. Das wäre ja Quatsch, weil man möchte ja Licht haben.
Ja.
Und so vergleicht er sozusagen seine NachfolgerInnen und sagt hier, so, ihr seid Licht, ihr seid das Licht der Welt, also tragt es hinaus und stellt es nicht, ihr müsst es nicht unter einen Scheffel stellen. Also
schön, also ja. hätte ich nicht wirklich darauf bezogen. Aber gut, dass du mich jetzt eines Besseren belehrt hast.
Ja.
Was haben wir denn da noch aufgeschrieben? Oh, der Wolf im Schafspelz und ich habe wieder eins übersprungen. Hochmut kommt stets vor dem Fall.
Genau, die Sprüche sind auch voll von so Alltagsweisheiten. Das Interessante ist tatsächlich, da haben wir in der Hochschule auch drüber gesprochen. Wir haben über auch Koranlehre gehabt. Und es gibt, da hat unser Dozent den Vergleich gemacht und hat verschiedene Suren uns vorgelesen und dann Dinge aus dem Sprüche- oder Predigerbuch aus der Bibel. Und dann sollten wir sagen, was ist. Und wir konnten das nicht.
Okay.
Also wirklich, weil da auch weisheitliche Literatur drin ist, natürlich, halt auch im Koran. Und von dem Wording her oder so, wie es klingt, ist es ganz ähnlich zu dem, zu dem Sprüchebuch. Und im Sprüchebuch stehen viele solcher Weisheiten. Das ist Teil der Weisheitsliteratur in der Bibel. Und dort wird dann sowas gesagt wie Hochmut kommt vor dem Fall. Also ja, überschätz dich nicht selber, sonst hast du deinen Fall schon selber.
Dann hat
blamiert.
Man sein. Ja, genau. Okay, dann haben wir den Wolf im Schafspelz für falsche Propheten.
Das ist eine Warnung Jesu, die er ausspricht am Ende der Bergpredigt, wo er sagt, es werden viele Leute kommen und falsche Dinge behaupten, sowohl von mir als auch von dem Wort, was sich dann weiter tradieren wird, von dem Reich Gottes, was kommen wird, und nennt sie falsche Propheten, also die sozusagen Jesu Worte nehmen und sie verdrehen und für ihre Zwecke missbrauchen.
Auslegen.
Genau, und ich würde sagen, das beste Beispiel dafür haben wir in den USA, zu sagen, also da gibt es einen Spruch, der heißt No such hate like Christian love. Also es gibt nicht so einen großen Hass wie christliche Liebe, was vor allen Dingen viel von KirchenaussteigerInnen kommt, die in sehr evangelikalen Kirchen waren. Da gibt es auch eine ganz große Bewegung mittlerweile, weil dort ja viel unter christlichem Deckmantel gemacht und gesagt wird und damit dann gerechtfertigt wird, dass Menschen Gewalt angetan wird oder einzelne marginalisierte Gruppen diffamiert werden. So, und das wird dann einfach unter christlicher Liebe. Frauen. Ja, Frauen, genau, Menschen mit Behinderungen, POCs, ja, queere Menschen, eine ganze Community. Ja, und ja, das sind dann, ich würde sagen, ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster, das sind auch falsche Propheten.
So, was alle, zu machen. Alle Wölfe. So. Wölfe in Schafspelzen. Okay. Ja. Wir hatten noch, oh ja, das Blut und Wasser schwitzen.
Ja.
Du hast gesagt, Gebet Jesu im Garten.
Oh, Gethsemane.
Oh, danke. Ja. Danke. Ich wollte es jetzt nicht aussprechen und dann als Trottel darstellen.
Das ist gar kein Problem. Genau, Lukas 22 ist das Gebet von Jesus. Ja, wo er, also oder generell rund um die Kreuzigung, es gibt eine Situation, wo er im Garten ist und dann betet er, wenn es geht, dann lass diesen Kelch an mir vorüberziehen. Also er spricht zu Gott, zu Vater Gott und sagt, wenn es möglich wäre, dann bitte lass es vorbeigehen, aber nicht dein Wille, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Mhm. Das haben wir ja dann auch im Vater Unser.
Stimmt.
Auch als Wiederholung sozusagen. Genau, und dort wird halt beschrieben, dass Jesus sowohl Blut als auch Wasser schwitzt, vor lauter Angst, vor lauter, also existenzieller, tiefster menschlicher Angst, was auch für sinnbildlicht, Jesus ist eben nicht einfach irgendjemand, der gerade mal Angst hat, sondern das ist Gott, der selbst der Angst mit durcherlebt, mit durchträgt und der einzige Gott, der Gottverlassenheit spürt, was ein Paradoxon ist, das ist mir vollkommen bewusst, aber genau.
Aber auch sehr menschlich.
Ja, genau.
Diese Angst zu haben.
Ja. Überhaupt. Genau, und dass sozusagen wir als Menschen dazu dann relaten können und sagen, ah, okay, ich bin damit nicht alleine, ich bin nicht der erste Mensch, der das erlebt und auch in meinem Glauben habe ich einen Anker und weiß, Jesus hat das auch durchgemacht. Hm. Nicht exakt dieselbe Situation, aber diese Art von Angst, von Verlassenheit, von Verrat, genau.
Ja, okay. Dann hast du noch, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Ja, kennen wir. das ist wieder Johannes-Evangelium oder ist das? Ist das
genau, Johannes-Evangelium, okay. Genau, Kapitel 8, Vers 7. Dort wird die Situation beschrieben, dass eine Frau von den Schriftgelehrten und Pharisäern zu Jesus gezerrt wird, der ist an einem öffentlichen Platz. Und dann heißt es so, hier diese Frau, die hat Ehebruch begangen und so, die jetzt, also die…
Eine Sünderin.
Genau, eine Sünderin. Und nach rabbinischem Recht damals, nach alttestamentlichem Recht, hätte sie gesteinigt werden dürfen. Und dann gehen sie halt hin und das war, also zynischerweise, aber das war quasi das Recht. Und dann sind sie hingegangen und gesagt, ja Jesus, was sollen wir denn jetzt mit der machen, um ihn zu testen? So nach dem Motto, beugt er sich unseren, den richtigen Maßnahmen, weil er ist ja auch Rabbiner, also ein geistlicher Lehrer.
Ja.
Der muss ja jetzt, der kann ja nur ja sagen. Und dann sagt Jesus, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. So nach dem Motto, das möchte ich sehen. Mhm. Das ist so ein bisschen Splitterbalken, ne? So will ich sehen. Okay. Dass du nichts getan hast, dass du nicht gesündigt hast und jetzt dann wirf. Also das, und dann am Ende, er malt währenddessen etwas in den Sand oder schreibt etwas in den Sand. Das wird dann nicht überliefert, was das ist. Okay. Aber das finde ich ist ein fantastischer Cliffhanger.
Interessant, warum?
Ja, genau so. Warum wird das erwähnt? Warum weiß man nicht, was da steht? Hä?
Interessant. Was passiert dann mit der in Anführungszeichen Sünde?
Dankeschön. Jesus guckt dann irgendwann auf und schaut sie so an und sagt so, ach, hat dich niemand verurteilt? Und dann sagt sie so, nein. Dann sagt er, ja, dann verurteile ich dich auch nicht. Und das hat einen riesen Impact, dass er als Gottes Sohn das sagt. Das ist das ist eine ultra hohe Form. Er geht hin und sagt dann, ja, geh hin und sündige nicht mehr. Also gibt ihr sozusagen, also Jesus verhindert einen Femizid. Und das ist ganz, Thema, warum mag ich die Bibel, warum glaube ich das, weil ich diese Geschichten lese und dann nicht anders kann, als zu wissen, wie Mira sagen würde, Gott ist Feminist, also auch. Und ich würde sagen, wir müssen die Bibel aber auch immer, das ist mir auch wichtig, als das lesen, was sie ist, Gottes Wort in Menschenwort, das ist durch Menschen geschrieben worden und tradiert, wie du vorhin sagtest. Ja. Seit wann haben wir Bücher?
Ja.
Richtig, noch nicht so lange, jetzt menschheitsgeschichtlich betrachtet. Alles andere wurde mündlich übertragen und überliefert.
Ja, korrekt.
Da ist viel menschlicher Bums mit drin. Mhm. So.
Ja. Aber da haben wir doch einen guten Bogen gespannt, auch wieder zum Feminismus. Und ich würde sagen, den zweiten Teil von Janinas Interview, den hört ihr dann in ein paar Wochen. Und wir machen jetzt eine kleine Pause und dann hören wir uns das nächste Mal mit Janina wieder. Und dann haben wir ein paar symbolische und bildsprachliche Sachen, die ganz interessant sind und auf die ihr euch freuen könnt, wenn ich dann mit Janina noch ein zweites Interview mache. Wir sagen jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal und wir hören uns bald schon wieder.
Ciao.